Guten Morgen und moin moin nach Hamburg. Mein Name ist Anna Wollert und ich mache zurzeit mein Au-pair in Schweden, in der Nähe von Stockholm. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, einen tollen Start in die neue Woche. Heute ist Montag, der 13. Mai und nun erstmal viel Spaß mit Episode 160.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Ich hoffe, Sie haben das Wochenende gut überstanden. Heute beginnen Sie die letzten Stunden bis zur Urlaubsrückkehr von Marcel Becker. Und ich muss sagen, ich freue mich natürlich auch ein bisschen, dass der Chef wieder zurück ist. Auch wenn es mir natürlich sehr viel Spaß gemacht hat, Ihnen die letzten Folgen zu präsentieren. Heute haben wir nochmal extra viel für Sie vorbereitet. Und an meiner Seite, da freue ich mich natürlich genauso drüber, ist wieder mein Kollege Alex Berthold. Guten Morgen, Alex.
Moin Sebastian, ich muss sagen, ich sehe es auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass Marcel schon wiederkommt. Es macht echt Spaß mit dir zu moderieren, aber ohne Marcel Becker ist es dann hier auch ein bisschen ruhig, ehrlicherweise, im Laden. Von daher schön, dass er wieder da ist. Und du hast natürlich völlig recht, wir haben ein echt tolles Programm für Sie zusammengestellt. Unter anderem sprechen wir über die Islamistendemonstration von Muslim Interaktiv und haben uns zusätzlich rechtliche Expertise geholt, um dieses Thema Demonstrationsrecht oder Verbot einfach mal sachlich einzuordnen. Wir beantworten zudem die Frage, wie man günstig in die Elbphilharmonie zu einem Konzert kommen kann. Und wir schauen natürlich auf den 835. Hafengeburtstag zurück. Und wir beschäftigen uns mit der neuen Show der Macher von Die Discounter.
Wir haben also viele Themen für Sie und wir starten jetzt. Weltweite Schlagzeilen nach einer Demonstration. Die Islamisten-Demo mit der Forderung nach einem Kalifat hat für viele Diskussionen gesorgt und wirkt immer noch nach. An diesem Sonnabend hat der Verein Muslim Interaktiv wieder zu einer Demonstration aufgerufen. Polizeireporter André Zantwakili war als Beobachter vor Ort und ist uns jetzt zugeschaltet. André, es wurde viel diskutiert über ein mögliches Verbot der Demonstration. Am Ende wurden es recht strenge Auflagen. Welche waren das?
Also die wohl strengste Auflage war, dass die kein Kalifat auf deutschem Boden fordern durften. Dann waren noch ein paar andere, also ich würde mal sagen, den Begriff streng kann man eigentlich nur auf diesen Punkt beziehen. Alles andere sind eigentlich mehr so Selbstverständlichkeiten gewesen, dass man nicht zur Gewalt aufruft oder sowas und nicht Straftaten propagiert. Und das ist sowieso bei Demonstrationen verboten.
Dann gab es ja auch das Verbot der Geschlechtertrennung und das wurde ja recht simpel gelöst, denn die Frauen waren einfach gar nicht da.
Ja, die Demonstration war ein reiner Männerblock. Das war ganz interessant. Der Boateng selbst ist ja so modisch in Nike-Sneakers und mit T-Shirt, wo so eine Kaaba stilisiert war. Kaaba ist das Heiligtum im Islam. Und die Leute, die dort gekommen sind, waren auch alle sehr westlich gekleidet. Also nicht, wie man sich das manchmal so vorstellt, traditionell, sondern das sind so Leute, die man, wie man sie auf der Straße dauernd sieht. Und es waren vorwiegend jüngere Leute. Und Frauen spielten dort gar keine Rolle. Die waren überhaupt nicht in diesem Block drin. Es waren vereinzelt kleinere Gruppen von Frauen, die aber mehr den Zuschauerstatus hatten und sich im Umfeld aufhielten.
Die Polizei sprach nachher von 2300 Teilnehmern. Auf den Schildern stand diesmal nicht Kalifat ist die Lösung, sondern es wurde eher Zensur beklagt. Wie lief die Demo denn ab?
Also die Demo selbst war so eine One-Man-Show. Die war rein auf diesem Boateng gerichtet. Er war auch der einzige Redner. Ein anderer hatte nur Auflagen verlesen oder zwei andere hatten die verlesen, einmal in Deutsch und in Arabisch. Und die Schilder waren vorgefertigt. Das waren sozusagen uniforme Schilder. Und man hat sich dagegen gerichtet, dass man nicht fordern durfte, was man eigentlich fordern wollte. Das hat mir eigentlich nur gezeigt, dass das eine sehr, sehr straff organisierte und gut lenkbare Gruppe ist. Das kennt man sonst so in dieser extremen Form eigentlich nur von rechten Gruppen. Da ist einer, der gibt das vor und alle machen das ohne Wenn und Aber. Und das war da auch so.
Es gab diesmal auch Gegendemonstrationen, die gab es vor 2 Wochen nicht. Was hast du da beobachten können?
Die gab es, das waren wirklich so vereinzelte Sachen, also auf mich wirkten die recht klein. Und das eine war so frauendominiert, nette Muttis mittleren Alters, die nicht mit dem klarkommen, was die da fordern. Und dann war noch eine Gruppe da auf dem Steindamm, die war pro-israelisch, die war auch sehr gut geschützt. Also während die einen Demonstranten da ganz normal am Rand standen und ihre Schilder hochhielten, war diese Gruppe auf dem Steindamm wirklich umringt von Polizisten, um Angriffe auf die zu verhindern. Die hatten auch Israel-Flaggen, hatten auch gegen die Hamas skandiert und sind auch so, ja, teilweise so bepöbelt oder ausgebuht worden von Leuten, die da längst gingen.
Es waren ja recht viele Polizisten im Einsatz. Du konntest sicherlich auch mit den Einsatzkräften sprechen. Wie fällt deren Fazit aus?
Für die Polizei war das ein erfolgreicher Einsatz. Da ist nichts passiert in dem Zusammenhang mit der Demonstration. Den einzigen, was ich gesehen habe, den man denn sich mal gegriffen hatte, war irgend so ein Trunkenbold, der gegen ein Polizeiauto gepinkelt hatte. Aber mit den Demonstranten und Gegendemonstranten und so war da eigentlich nichts groß. Das lief alles so ab, wie die Polizei es wollte. Und die war auch so stark, dass die jederzeit hätte eingreifen können, wenn irgendwas da aus dem Ruder gelaufen wird. Also für die ist ihr Konzept aufgegangen.
Vielen Dank an Polizeireporter André Zandvakili. Bei YouTube hat ein Bäcker am Morgenhörer geschrieben, und ich zitiere, eine Demonstration gegen das deutsche Grundgesetz ist zu verbieten. Wo hat das etwas mit Meinungsfreiheit zu tun? Das sind Staatsfeinde, liebe Juristen. Und diese Aussage, die geben wir doch mal an einen Juristen weiter, und zwar einen, der sich mit dem Thema bestens auskennt, und zwar an Jonathan Schramm von der Bucerius Law School in Hamburg. Herr Schramm, Sie haben die Frage unseres Hörers gerade gehört. Wie kann man eine Versammlung verbieten?
Grundsätzlich sind Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz in Deutschland erstmal geschützt. Das heißt jetzt aber nicht, dass Versammlungen nicht auch beschränkt werden können. Das steht nämlich im zweiten Absatz, wo diese Einschränkungsmöglichkeit gerade vorgesehen ist. In dieser Vorschrift wird unterschieden zwischen zwei verschiedenen Arten von Versammlungen. Also einmal Versammlungen unter freiem Himmel. Diese sind erstmal grundsätzlich nicht einschränkbar. Und Versammlungen in Innenräumen. Da steht explizit in der Norm drin, dass diese durch Gesetz eingeschränkt werden können. Aber auch die Versammlungen unter freiem Himmel können eingeschränkt werden, aber nur insoweit andere Grundrechte, die eine ähnliche Bedeutung haben wie die Versammlungsfreiheit, dem entgegenstehen. Diese Einschränkungen müssen dann aber auf einem Gesetz beruhen. So ein Gesetz wurde verabschiedet, nämlich durch den Deutschen Bundestag. Und weil wir ja jetzt in diesem Zusammenhang über Hamburg sprechen, dieses Bundesgesetz gilt auch in Hamburg. Das war jetzt relativ viel allgemeine Vorrede, um zu diesen Einschränkungen zu kommen. Die konkreten Einschränkungen, die in dem Gesetz vorgesehen sind, sind in Paragraph 15 Absatz 1 des Versammlungsgesetzes geregelt, wo es konkret heißt, dass die zuständigen Behörden eine Versammlung dann verbieten können oder von Auflagen abhängig machen können, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Das heißt, wenn diese Voraussetzungen vorliegen, können Einschränkungen vorgenommen werden.
Und jetzt gibt es ja gern mal aus der Bevölkerung diese schnelle Forderung, das muss man doch einfach nur verbieten. Aber das sind ja, was Sie jetzt gesagt haben, erstmal ein bisschen höhere Hürden. Gibt es die zu Recht, wenn diese hohen Hürden, dass man eine Demonstration wirklich verbietet?
Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Diese Versammlungsfreiheit, könnte man sagen, nervt ja im Alltag. Also wenn man sich vorstellt, es werden Straßen gesperrt, es ist irgendwie laut für Anwohner. Also das sind ja alles Sachen, wo viele Bürgerinnen und Bürger erstmal sagen, braucht es das eigentlich? Und ich glaube, das kann man relativ eindeutig mit Ja beantworten. Woran liegt das? Ich glaube, ein Grund für die Versammlungsfreiheit ist sozusagen das Recht der Minderheit, die Mehrheit zu nerven. Also sozusagen das Stören als eigenes Recht. Und warum haben wir dieses Stören als Recht vorgesehen? Das hat damit zu tun, dass wir ein Parlament haben, was wir regelmäßig auch neu wählen. Aber das sind ja alles relativ einmalige sozusagen Zeitpunkte, zu denen wir sagen können, hey, wir wählen eher diese Partei oder eher diese andere Partei. Aber dazwischen gibt es ja keine unmittelbare Möglichkeit, jetzt den Abgeordneten, den man gewählt hat, zu irgendetwas zu zwingen. Und das ist quasi der Grund für diese Versammlungsfreiheit, dass wir sagen, hey, liebes Parlament, wir machen jetzt hier mal richtig Ärger in Anführungszeichen in der Öffentlichkeit, um euch dazu zu bringen, bestimmte Sachen, die ihr vielleicht nicht ausreichend berücksichtigt, dann doch zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt bei der Versammlungsfreiheit. Ich glaube, der zweite Punkt, der noch dazu kommt, ist, dass diese Versammlungsfreiheit auch dazu führen kann, dass man weniger frustriert ist. Also das irritiert jetzt vielleicht im ersten Moment, aber man kann quasi seinen Unmut äußern. Also sozusagen die andere Möglichkeit wäre, wenn wir die Versammlungsfreiheit nicht hätten, dass jeder sich quasi in seinem stillen Kämmerlein irgendwie ärgert über den Staat, sich dem ohnmächtig entgegenfühlt, dem Staat gegenüber, und das dann vielleicht auch zu Staatsverdrossenheit führt. Und deswegen hat diese Demonstrationsfreiheit, glaube ich, schon einen ganz, ganz wichtigen Zweck, wenn wir jetzt zum Beispiel auch an die großen Demonstrationen nach den Korrektivrecherchen denken, wo ja eine sehr breite Bevölkerung auch gesagt hat, hey, wir wollen hier sagen, das ist uns ein wichtiges Thema, kümmert euch darum, wir wollen sowas hier nicht haben.
Und jetzt haben wir uns zusammen ja die Theorie angeguckt. Jetzt gehen wir doch mal in die Praxis. Und wir können ja auf den konkreten Fall in Hamburg gucken. Die Forderung nach einem Kalifat, die wirkt für mich im ersten Moment so, als wäre es ein direkter Angriff auf unser Grundgesetz. Denn in einem Kalifat gäbe es kein Grundgesetz, keine Versammlungsfreiheit, keine Meinungsfreiheit. Wir haben das ja gesehen, das letzte Kalifat des IS. Da gab es das gar nicht mehr, wofür wir hier in Deutschland stehen. Wieso kann diese Versammlung denn jetzt trotzdem nicht verboten werden?
Das irritiert natürlich im ersten Moment, also gerade wenn man sich zum Beispiel noch ein weiteres Argument, was in dem Zusammenhang ja oft angeführt wird, vorstellt, dass man sich überlegt, da wird quasi für etwas demonstriert, was, wenn es eintritt, gerade eine solche Versammlung wahrscheinlich ausschließen würde. Das ist aber gerade, glaube ich, etwas, was in der Demokratie ganz wichtig ist, dann zu verstehen, dass die Versammlungs- und insbesondere auch die Meinungsfreiheit auch Meinungen schützt, die sich gerade gegen das wenden, was sozusagen die Grundlagen sind von dem, über das wir hier reden, also auch über grundgesetzliche Dinge. Das ist sozusagen für das Verständnis der Meinungsfreiheit ganz wichtig. Ich glaube auch, dass das richtig ist, dass es diese Offenheit gibt, weil ansonsten die Grenzen relativ schwierig festzulegen werden. Also sozusagen, wo endet quasi die Meinung, die wir nicht mehr wollen, und wo fängt sozusagen die Meinung an, die wir wollen? Also sozusagen diese Bewertung, die der Staat vornimmt von guten oder schlechten Meinungen, die wollen wir ja in der Demokratie eigentlich gerade nicht. Das heißt, die Meinungen, die tatsächlich verboten werden können, und das ergibt sich aus Artikel 5 Grundgesetz, dürfen quasi nicht die Meinung als solche adressieren, sondern eine objektive Gefahr, die damit verbunden ist. Das ist sozusagen die Vorstellung hinter allgemeinen Gesetzen, so heißt das unter den Juristinnen, dass man sagt, ich darf nicht sagen, die Meinung, ich möchte ein Kalifat haben zum Beispiel, die möchte ich verbieten, sondern ich muss mir überlegen, okay, welche Gefahren sind damit verbunden? Und wenn damit bestimmte objektive Gefahren verbunden sind, dann kann ich bestimmte Meinungen in Anführungszeichen dann auch verbieten, auch wenn ich nicht die Meinung verbiete, sondern die dahinterstehende Gefahr.
Jetzt könnte man doch sagen, muss unsere Demokratie solche Demonstrationen aushalten? Oder anders gefragt, wir schützen ja eigentlich sogar unsere Demokratie, unser Grundgesetz, auch dadurch, dass wir auch solche Meinungen, solche Demonstrationen am Ende zulassen, oder?
Genau, wenn man sich auf das Grundgesetz beruht und sagt, wir wollen ja das Grundgesetz schützen, dann sind ja, wie eben ausgeführt, auch gerade solche Meinungskundgaben, auch wenn sie uns nicht gefallen oder einer Mehrheit nicht keinen Gefallen findet an diesen Aussagen, dann schützen wir auch dadurch quasi das Grundgesetz. Ganz richtig.
Vielen Dank für diese rechtliche und sachliche Einschätzung von Jonathan Schramm von der Bucerius Law School.
Die Elbphilharmonie ist eins der Wahrzeichen unserer Stadt geworden. Vergessen sind die hohen Baukosten und der Streit während der Bauphase. Inzwischen sollte jeder einmal in das Konzerthaus gegangen sein. Doch oft scheitert der Besuch an den hohen Kosten. Es gibt aber Möglichkeiten, günstig in die Elfi zu gehen. Bei uns ist jetzt unser stellvertretender Leiter der Abendblatt Kulturredaktion, Holger Truhe. Holger, morgen beginnt der Vorverkauf für die Elbphilharmonie und Leishallensaison 2024-2025. Worauf kann man sich denn freuen?
Also vor allem natürlich auf die Superstars, die Klassik-Superstars vor allem, die immer wieder nach Hamburg kommen, sei es Ann-Sophie Mutter, Cecilia Bartoli, Dirigent Christian Thielemann und so weiter. Es gibt aber auch einige etwas verstecktere Highlights im Programm, zum Beispiel Marisa Monche, das ist eine Sängerin aus Brasilien, dort ein Superstar und zum allerersten Mal in der Elbphilharmonie zu hören.
Wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben will, kannst du uns so ein bisschen Tipps geben, wie man an günstige Tickets für die Elbphilharmonie kommt?
Ja, dafür ist es ganz wichtig, schnell zu sein. Der Vorverkauf beginnt am 14. Mai um 11 Uhr und man sollte sich auf der Website vorher auf jeden Fall schon einloggen und vor allem vorher auch genau überlegen, zu welchen Konzerten man unbedingt will, eine Art Reihenfolge aufstellen und diese Konzerte dann beim Online-Verkauf abklappern, wenn es einem drum geht, Geld zu sparen. Denn man kann teilweise echte Stars und große Orchester für 15 Euro sehen. Dann sitzt man natürlich nicht im Parkett. Da kostet eine Karte oft das Vielfache. Aber man sitzt im 16. Rang und hat zum Beispiel von dort aus nicht nur einen sehr guten Klang, sondern auch einen tollen Blick auf den Dirigenten oder die Dirigentin. Diese Plätze sind aber natürlich in ihrer Anzahl limitiert. Also man muss schnell sein und dann kann man für wenig Geld tatsächlich Weltstars sehen.
Jetzt haben wir über die günstigen Tickets geredet. Wenn Geld bei mir gar keine Rolle spielt, dann kann ich auch Placido Domingo zum wahrscheinlich letzten Mal in Hamburg sehen.
Richtig, das ist jetzt kein Konzert von Hamburg Musik, sondern von einem privaten Veranstalter. Bei Placido Domingo ist es in der Tat so, im Moment gibt es noch Karten zwischen 365 und 475 Euro. Die Schnäppchen sind bereits weg. Die kosteten 150 bzw. 260 Euro. Aber gut, manchem ist es das wert, Placido Domingo dann eben vermutlich ein letztes Mal in Hamburg zu erleben. Und man muss ja auch sagen, das ist noch nicht das Teuerste, was es gab. Wir hatten vor einiger Zeit Andrea Bocelli hier. Da wurden Preise aufgerufen, die bis zu 800 Euro gingen. Und sie wurden bezahlt.
Vielen Dank an den stellvertretenden Leiter der Abendblatt Kulturredaktion, Holger Truhe. Und ich möchte einmal einen kleinen Appell loswerden. Gehen Sie in die Konzerte, besuchen Sie die Elbphilharmonie, die anderen Konzerthäuser, die Theater, die Musicals und, und. Hamburg ist eine Kulturstadt und es lohnt sich. Wissen Sie noch, was Sie mit 25 gemacht haben? Also bei mir ist das ein paar Tage her, da war ich gerade im Volontariat bei Klassikradio. Was war bei dir los mit 25, Alex?
Meine Abendblatt-Karriere hat tatsächlich begonnen. Ich bin 2009 im Alter von 25 zum Abendblatt gekommen, in die Sportredaktion, und seitdem bin ich hier.
Ja, und die Zwillinge Emil und Oskar Belten, die sind 25 und können schon auf eine richtige Karriere zurückblicken, denn sie sind erfolgreiche Schauspieler, Regisseure und Drehbuchautoren. Am bekanntesten ist da sicherlich die Serie Die Discounter, die sie für Amazon Prime produziert haben. Gemeinsam mit Bruno Alexander, der übrigens ebenfalls 25 ist, ist jetzt ihr neuestes Werk veröffentlicht worden. Es heißt Player of Ibiza und ist seit letzter Woche in der ARD-Mediathek zu finden. Unser Kulturredakteur Thomas André hat sich die Serie angeschaut und ist jetzt bei uns im Studio. Thomas, worum geht es bei Player of Ibiza?
Eigentlich ist dieses Format, wie es da dargestellt wird, da reist man nach Ibiza, also fünf junge Männer oder so, und dann müssen sie dort saufen und ihre Aufreißerqualitäten unter Beweis stellen, dann kriegen sie die Queen of Ibiza als Belohnung. Aber in diesem Moment, wo die Serie einsetzt, ist das gar nicht so. Sie wollen eine Feminismus-Edition machen. Und das wissen die fünf Leute, die da mitmachen, wissen das nicht. Und sie reisen auch nicht nach Ibiza, sondern nach Buchholz in der Nordheide.
Auch schön.
Auch schön natürlich, aber ist auch kostengünstiger, wunderbar. Und dort soll ihnen der Sexismus ausgetrieben werden. Mit den berühmten Challenges, die dann ganz komisch sind. Was müssen die da machen? Müssen miteinander ringen. Und müssen vor allen Dingen, ringen ist ja eher so ein bisschen mit, schon Kampf so ein bisschen, aber vielleicht ein bisschen zärtlich ringen. Sie müssen ihr inneres, zärtliches Selbst sozusagen entdecken. Also ihre Gefühle. Männer wollen ihre Gefühle nicht zeigen. Die lernen das in diesem Moment jetzt. Und sie lernen auch einfach ganz, was ist Sexismus? Warum du ein Rapper ist dabei? Warum hast du so ein Frauenbild, so ein komisches? Und sie erfahren, dass es vielleicht auch sowas wie toxische Männlichkeit gibt.
Ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Interview mal die ersten beiden Folgen von Player auf Ibiza angeschaut. Erstmal war ich überrascht. Einer meiner Lieblingsschauspieler, Martin Brambach, war dabei. Kennen viele sicherlich aus dem Tatort, aus dem Dresdner Tatort. Aber ich muss sagen, am Ende war ich so ein bisschen zwischen verwirrt und begeistert. Wie fandest du Player auf Ibiza?
Ich stimme dir zu, Martin Brambach ist wunderbar und trägt auch diese Serie, diese erste Folge ein Stück weit als da hier abgehafteter Redakteur, der dann erstmal seiner Moderatorin mitteilt, Mäuschen, Feminismus ist ganz wichtig, also allein schon dieser Satz. Ich war vielleicht nicht so verwirrt wie du, weil ich Discounter, das ist ja das erste Serienwerk dieser Belten-Brüder, auf die kommen wir noch gleich zu sprechen, von Bruno Alexander. Man weiß ja, was man bekommt, und dieser Mockumentary-Style, und dass die halt nicht sonderlich subtil sind, dass die voll draufgehen, dass das genau ihr Rezept eben ist. Wenn man sich darauf schon eingestellt hat vorher, dann ist man nicht verwirrt, sondern bekommt das, was man vielleicht erwartet hat. Komischerweise funktioniert's aber immer wieder, dieser Haut-drauf-Humor. Manchmal ist er auch ironisch, manchmal ist er auch smart, aber so richtig raffiniert ist er wenig. Und trotzdem funktioniert es für mich. Muss aber nicht für jeden funktionieren.
Die Belten-Zwillinge und Bruno Alexander sind gerade mal 25 Jahre alt, aber schon wahnsinnig erfolgreich. Wie erklärst du dieses Erfolgsgeheimnis? Was machen die gut? Was machen sie anders?
Ich glaube, da haben sich schon mehr Leute Gedanken drüber gemacht. Ich jetzt eigentlich noch gar nicht so viel. Ich glaube, ich kann nur spekulieren, als diese Serie angedacht wurde und auch übrigens zeitgleich schon Player auf Ibiza, da waren sie nicht 25, da waren sie so Anfang 20, also noch viel jünger. Das sind einfach junge Leute, die sind im Internet groß geworden, die wissen, dass man zum Beispiel bei YouTube auch relativ barrierelos viele Sachen reinstellen kann. Das ist irgendwie ihre Schule. Und sie haben gerne, vielleicht auch erst im Nachgang haben sie sich schon schlau gemacht. Wie funktionieren diese Formate? Stromberg und so. Sie haben wahrscheinlich auch sehr gern Heinz Strunk gelesen, der in der zweiten oder dritten Staffel von Discounter auch auftaucht. Gibt es zwei oder drei Staffeln? Ich weiß gerade gar nicht. Egal, es soll uns nicht weiter jucken. Es gibt mehr als eine. Heinz Strunk spielt in einer mit und manchmal wird er auch zitiert, kommt mir zumindest so vor. Also, die jungen Leute machen halt einfach. Die wissen, man braucht einfach nur ein Handy, um was zu drehen. Und sie haben einen ganz guten Humor. Das klingt jetzt von mir ein bisschen operhaft. Diesen Humor, den teile ich nicht. Ich bin nicht mehr so jung wie die, aber ich bilde mir zumindest ein, dass ich noch ein bisschen es ist viel Ironie mit dabei, das kennen wir natürlich alle. Ihr kennt das, also ihr lacht wahrscheinlich auch über die Discounter.
Wenn du jetzt als unser Kulturexperte, wir nennen es mal, es gibt ja die Sterne und so weiter, wir nennen es mal die Andres. Wenn du jetzt die Andres vergeben müsstest, 1 gruselig, 5 Weltklasse, wie viel würden sie bekommen?
Ich mach's wie in meinem Podcast, unserem Podcast Next Book Please, da haben wir für die beste Buchbewertung ist 10, die niedrigste ist 0. Ich bin hier bei, ich bin bei einer 7. 7/10.
Vielen Dank an unseren Kulturredakteur Thomas André. Und wer sich selbst mal ein Bild von Player auf Ibiza machen möchte, der kann das in der ARD Mediathek tun. Dort sind alle Folgen bereits online zu sehen. Was war das für eine gigantische Party im Hamburger Hafen? Der 835. Hafengeburtstag lockte bei bestem Wetter hunderttausende Besucher an die Landungsbrücken. Aber es wurde auch einiges geboten. Eine riesige schwimmende Bühne, Scooter, Feuerwerk, Drohnen, Musicals und noch mehr. Unsere Kollegin Elisabeth Jessen zieht für uns eine Bilanz.
Ja, ich glaube, was richtig geboten wurde und wofür keiner richtig was konnte, war einfach dieses fantastische Wetter der vergangenen 4 Tage. Also die Sprecherin des Hafengeburtstags hat gesagt, sie kann sich nicht erinnern, wann zuletzt so wahnsinnig strahlendes Frühlingswetter war. Das hat einfach richtig Laune gemacht. Und das hat auch dazu geführt, dass in diesem Jahr 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Üblicherweise sind so 1 Million, auch mal ein paar mehr, manchmal auch weniger. Und das war einfach sozusagen das ganz Großartige. Aber es gab natürlich auch ein ganz wunderbares Programm. Natürlich Einlaufparade, die Auslaufparade dann am Sonntagabend, die ja immer ganz besonders viele Zuschauer lockt. Aber auch diese neue mobile Bühne auf der Elbe, wo zum Beispiel Scooter aufgetreten ist. Und das hat einfach ganz viel Publikum angezogen. Natürlich auch die ganzen Schiffe, die man besuchen konnte, wieder die meisten umsonst. Und es war einfach dann die ganze Festmeile. Das hat einfach ganz viele Leute begeistert, die natürlich auch den Donnerstag, der ja ein freier Tag war, der Himmelfahrtstag, genutzt haben, um nach Hamburg zu kommen.
Und jetzt gab es aber ja auch Schlagzeilen und man hatte gleich so ein bisschen Angst, dass es eine Massenpanik gab. Aber du hast mit der Polizei gesprochen, halb so wild.
Die Polizei sagt, nein, Massenpanik war es keine. Es kam tatsächlich nach dem Konzert zum gewissen Gedränge rund um die U&S-Bahn-Haltestelle Landungsbrücken. Dort ballt sich das natürlich, wenn viele Leute gleichzeitig nach Hause wollen. Da mussten auch ein paar Leute ambulant behandelt werden. Aber die Polizei hat es dann einfach so gemacht, dass sie die Zugänge geregelt hat. Und dann hat sich die Situation auch relativ schnell wieder stabilisiert und normalisiert. Natürlich für jeden, der da zu Schaden gekommen ist, ist es eine schmerzliche Erfahrung und der will dann vielleicht nicht gerne wieder dahin. Aber wahrscheinlich wäre es einfach schlauer, wenn man nach Hause will, dann doch lieber noch mal eine halbe Stunde abwartet, bis der große Pulk sich legt. Das ist halt einfach oft so, wenn viele Menschen zusammenkommen.
Und Elisabeth, du bist ja auch unsere erfolgreichste Podcasterin, möchte ich mal sagen. Und du bist Gastgeberin unseres Ernährungsdocs. Und es ist jetzt gerade eine neue Folge online gegangen. Worüber sprecht ihr denn diesmal?
Also es geht um die Abnehmspritze. Die ist ja sehr bekannt geworden durch Elon Musk und Kim Kardashian, die das ja rausgepustet haben im letzten Jahr schon, wie wahnsinnig toll das alles sei. Und Herr Dr. Riedl ordnet das mal ein, dass man... Also erstens ist es ein sehr teures Produkt. Das kann man sich nicht aus der Portokasse leisten. Es ist verschreibungspflichtig in Deutschland. Und man muss da manche Dinge beachten und kann nicht einfach losgehen und sagen, ich habe jetzt ein paar Kilo zu viel, jetzt lasse ich mir das spritzen. Deswegen hört gerne rein, schaut rein auf YouTube, sind wir auch zu sehen. Das ist wieder richtig spannend diesmal.
Und unseren Podcast, der Ernährungsdoc, den finden Sie natürlich nicht nur auf YouTube, sondern auch in der Abendblatt-Podcast-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und als kleiner Tipp, wenn Sie eher der lesende Typ und nicht der hörende Typ sind, dann können Sie den Artikel von Elisabeth Jessen auch auf abendblatt.de lesen. Vielen Dank nochmal an meine Kollegin Elisabeth Jessen. Sie zog für uns Bilanz vom Hafengeburtstag und das zeigt doch, Hamburg kann Großevents. Und das ist auch gut so, weil das nächste Großevent, das steht ja schon vor der Tür. Und zwar die Fußball-Europameisterschaft. Und wer schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Turnier bekommen wollte, der konnte dies am letzten Freitag beim Abendblatt tun. Der EM-Pokal war zu Gast in der Abendblatt-Geschäftsstelle am Großen Burster. Und wir haben unsere Bäcker am Morgen-Praktikantin Marlena Hennings mal losgeschickt. Und zwar mit der Frage, freuen Sie sich eigentlich auf die EM?
Ich freue mich auf jeden Fall auf die EM, weil es das erste große Turnier, was ich so mitbekomme, ist im eigenen Land. Und ich denke jetzt mit der neuen Mannschaft, mit Julian Nagelsmann, haben wir auf jeden Fall ganz gute Chancen, dass wir den EM-Pokal auf jeden Fall auch gewinnen können.
Ich freue mich auf die EM, weil es in mir die Gefühle von der WM wieder weckt und das ein ganz tolles Ereignis war.
Ich freue mich auf die EM, großartiges Event, Fest der Freude, Friede und Freiheit.
Ich freue mich auf die EM, weil ich dann wieder ganz viele Fußballspiele schauen kann.
Ja, also ich freue mich auf die EM, weil es halt die ganzen Menschen wieder zueinander bringt und halt diese ganze Solidarität und die ganze Fangemeinschaft, ist halt sehr schön zu sehen.
Ich freue mich auf BM, die Fußball.
Da wurde es richtig voll hier in unserer Abendblatt-Geschäftsstelle am Großen Burster. Ganz, ganz viele Selfies wurden mit dem EM-Pokal gemacht und man hat richtig gemerkt, die Leute waren alle in EM-Stimmung. Wie sieht das aber bei Ihnen aus, liebe Podcast-Freunde? Sind Sie schon in völliger EM-Stimmung, haben die Fahnen schon rausgeholt, der Grill ist schon geputzt und Sie können es kaum noch erwarten? Oder sagen Sie, nee, lass mich mal damit noch in Ruhe? Das wollen wir mal von Ihnen wissen. Schreiben Sie uns gerne an moinhamburg in einem Wort, moinhamburg@abendblatt.de. Zum Ende der heutigen Folge muss ich meinen Co-Moderator Alex Berthold, seines Zeichens Anhänger des HSV, noch folgende Frage stellen. Wie ist denn deine Stimmung?
Ja, schön nochmal in der Wunde bohren, ne? So kenne ich dich. Ich würde sagen, das Erwartbare ist eingetroffen. Der HSV wird ein weiteres Jahr zweite Liga spielen und ja, es könnte der Zweitliga-Dino werden. Vielleicht sollten wir auch die Uhr wieder ausgraben. Ne? Die
in der zweiten Liga seid.
Ja, genau. Ich finde, man kann auch mal so ein Retro-Ding wieder im Volkspark machen. Der HSV gehört mit seinen Fans, mit seinem Stadion definitiv in die Bundesliga, aber die Qualität auf dem Platz hat in diesem Jahr einfach nicht gereicht. So ehrlich muss man sein. Und ich hoffe, dass der Aufsichtsrat langsam aufwacht, gute Entscheidungen trifft, schnelle Entscheidungen trifft, damit wir vielleicht irgendwann dann doch mal einen Aufstieg feiern können.
Aber genug von den traurigen Fußballnachrichten. Widmen wir uns doch den wirklich guten.
Tja, lieber Sebastian, es fällt mir schwer, ich gebe es zu, aber herzlichen Glückwunsch, dass dein Verein künftig sich Bundesligist nennen darf. Hochverdienter Aufstieg. Glückwunsch auch an Oke Göttlich, Andreas Bornemann, an Fabian Hürzler und die Mannschaft. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Auch als HSVer muss ich das eingestehen und viel Spaß auf dem Kiez. Prost, lasst es euch schmecken und viel Spaß gegen Bayern, Leverkusen, Dortmund und dem direkten Wiederabstieg. Nein, so gehässig bin ich nicht. Viel Erfolg in der Bundesliga auf jeden Fall.
Ja, ich sag nur, das schmeckt mir natürlich besonders von einem HSV-Fan, aber hochverdient auch von mir. Glückwünsche, großen Respekt an das Team um Fabian Hürzeler, um den Trainer. Und ich sag mal so, sollen sie doch alle kommen. Die Bayern haben die Saison bewiesen, sie sind schlagbar. Leverkusen schwierig, aber wir haben ja den deutschen Xabi Alonso im Prinzip. Fabian Hürzeler, für mich Trainer des Jahres.
Ja, für mich auch, definitiv.
Und zur Chronistenpflicht gehört natürlich auch, dass man Glückwünsche in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein nach Kiel sendet. Holstein Kiel ist ebenfalls in die Bundesliga aufgestiegen. Also, der Norden kann einfach Fußball spielen. Naja, fast der ganze Norden. Aber das war's jetzt vom Fußball und das war's auch mit der heutigen Folge von Bäcker am Morgen. Und liebe Hörer, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Und zwar fürs Zuhören in den letzten Wochen, für die Kommentare, das Lob, die Hinweise und auch für die Kritik. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sie durch diese Folgen zu begleiten. Auch vielen, vielen Dank an meine Co-Moderatoren in dieser Zeit. Vielen Dank heute an Alex Berthold. Ab morgen ist er wieder zurück. Ab morgen übernimmt wieder Marcel Becker das Mikrofon. Und es freut mich auch, dass der Chef wieder da ist. Mein Name ist Sebastian Günther und wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dahin, bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Partystimmung auf dem Kiez. Die Fans des FC St. Pauli haben bis in die Nacht den Aufstieg ihrer Mannschaft in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Sie zogen unter anderem auf der Reeperbahn entlang. Zuvor hatte der FC St. Pauli gegen Osnabrück mit 3:1 gewonnen und damit den Aufstieg perfekt gemacht. Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe hat am späten Abend für einen Großeinsatz der Polizei in Altona gesorgt. Der Mann hatte mehrfach aus einem Hochhaus heraus geschossen. Spezialkräfte nahmen ihn schließlich fest. Der Betrunkene hatte so offenbar den Aufstieg des FC St. Pauli feiern wollen, heißt es von der Polizei. Der Prozess um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen geht heute am Landgericht weiter. Es werden weitere Aussagen des Angeklagten und von Zeugen erwartet. Dem Mann wird vorgeworfen, im November seine Tochter entführt zu haben, weil er mit ihr in die Türkei flüchten wollte. Der Flugbetrieb am Airport war 20 Stunden lang lahmgelegt.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.